Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
2025. Die DDR ist seit 35 Jahren Geschichte. Doch was macht das Erbe des untergegangenen Arbeiter- und Bauernstaats gerade im Bereich Kultur heute noch aus? Dieser Frage widmete sich eine Gesprächsrunde kürzlich im Kulturhaus Mestlin zum Thema Architektur. Hören Sie jetzt einen Mitschnitt dieser Diskussion. Herzlich willkommen, sagt Axel Seitz.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Kultur on Tour heißt es heute Abend hier im Kulturhaus Mestlin. Es geht um Architektur, Gebäude, die in der Zeit der DDR erbaut wurden. Und nach 35 Jahren deutscher Einheit fragen wir, was bleibt vom kulturellen Erbe der DDR am Beispiel Architektur? Ich begrüße dazu meine Gäste, Michael Breuer, Architekt und Städtebauer, 1990 unter anderem letzter Staatssekretär im Ministerium für Bauwesen, Städtebau und Wohnungswesen der DDR und zwar gleich in zwei Regierungen, nämlich einmal in der Regierung Motrow und de Maizière. Guten Abend.
Guten Abend.
Jörg Kirchner arbeitet beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern und hat vor einigen Jahren mitgewirkt an einem Buch, das heißt Alles Platte? Fragezeichen. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Und Klaus Sesselmann, er ist Vorsitzender des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, des Bundes Deutscher Architekten und Architektinnen. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Architektinnen wäre schön gewesen, wenn wir eine Architektin gefunden hätten, aber so auf die Schnelle war es mir leider nicht möglich. Aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch Architektinnen, auch wenn wir hier in der Männerrunde sind. Wir führen heute in Mestlin dieses Gespräch im Kulturhaus, das in den 50er Jahren in der DDR erbaut wurde und letztlich das einzige seiner Art innerhalb der DDR blieb, obwohl Hunderte geplant waren. Ich würde gern von Ihnen drei als Einstieg jeweils ein Gebäude oder ein Beispiel genannt bekommen, das für Sie für das Besondere im Bereich der Architektur in der DDR steht. Michael Breuer vielleicht zuerst.
Ja, dann würde ich da gerne auf die Tatsache abstellen, dass wir in Rostock über viele Jahre mit dem Thema des Backsteins als sichtbares Element im Bewusstsein der Öffentlichkeit und auch von uns Architekten operiert haben. Der Backstein ist aus der Backsteingotik in der Region bekannt, aber es gab viele Zeiten, wo er dann auch in Barock und in anderen Zeiten überspielt wurde. Mit dem Bau der Langen Straße tauchte er das erste Mal wieder auf in den 50er Jahren, wurde bewusst wahrgenommen als ein Element, was die Region geprägt hat und wo man Erinnerungen und Neues miteinander in Verbindung bringen soll und muss. Und dann war aber klar, dass die Frage, den notwendigen Wohnraum für die Bevölkerung zu schaffen in der Stadt, mit der Art und Weise des traditionellen Bauens und der gesamten Schmuckgeschichte nicht lösbar ist. Und so kam es dann dazu, dass als der Raum Lüttenklein mit den 5 Wohngebieten vakant wurde und als der erste Block gebaut worden war an der heute Petersburger Straße, der heute noch in der Ursprungsform da steht mit Waschputz, alle davor standen und die Frage gestellt wurde, ja, wollen wir denn nur diesen ganzen Nordwesten in dieser grauen Form bebauen? Und da entstand die Idee, darüber nachzudenken, wie man das Thema Backstein und die Oberflächensichtigkeit eines Backsteins mit der Platte in Kombination bringen kann. Und damals ergab es sich, dass in Großrheschen im Zuge des Braunkohlenabbaus ein Tonvorkommen gefunden wurde und der Bezirk Cottbus sofort auf die Idee kam, daraus eine Spaltklinkerproduktion, also eine Linie zu machen. Und da irgendwelche guten Beziehungen da waren, man konnte mit Räucheraal und gutem Bier viele Überzeugungen arbeiten, gelang es, diese Produktion in der Anfangszeit nach Rostock zu leiten. Und wir konnten technologisch im Plattenwerk damit anfangen umzugehen, die Platte mit diesem Stein zu beschichten. Und das hat dann über 5 Wohngebiete und inzwischen über 7 Wohngebiete Rostocker Plattenbau begleitet. Und das kann man heute an vielen Punkten noch sehen. Der Gedanke, oberflächensichtigen Backstein im Erscheinungsbild des industriellen Bauens zu verankern, der ist gelungen und der wirkt bis heute.
Kurze Nachfrage, war aber nur in Rostock oder noch in anderen?
Nein, das WBK hatte ja
Orten im Bezirk Rostock.
Im Bezirk damals. Rostock und eine zweite große Außenstelle war in Greifswald, wo auch viele Wohnungen im Zusammenhang mit der Kernkraftwerksentwicklung gebaut werden mussten. Und dort ist es dann als nächstes auch gleich eingesetzt worden. An Einzelbauten in Stralsund auch, im Westteil des Bezirkes weniger, weil da Schwerin mehr das Sagen hatte.
Dann Jörg Kirchner, ein Beispiel vielleicht aus besonderer Architektursicht für den Norden.
Ja, für mich ist das für den Norden ein Gemeindezentrum, und zwar das Gemeindezentrum der Kirchengemeinde St. Nikolai in Stralsund. Und in Stralsund gibt es ein Neubaugebiet zur Zeit der DDR, Knieper West. Für 25.000 Leute sollte dort ein neues Wohngebiet errichtet werden. Auch eine Kirche wurde dort errichtet. Diese war Teil eines Kirchenbauprogramms, was von ganz oben eingerichtet worden ist. Es ging dabei nicht so sehr darum, dass die SED auf einmal Kirchen fördern wollte, sondern sie hat zum ersten Mal versucht, es in Kauf zu nehmen, um eine größere Menge an Devisen zu erhalten. Denn die gesamten Kirchenbauten, die ab diesem Zeitpunkt gebaut worden sind, wurden über die evangelische Kirche Deutschlands, also den Teil des Westens, finanziert. Und dort wurde jetzt am Rande dieses Wohngebiets etwas versteckt, hinter Birken, eine Kirche gebaut, und zwar von dem Architekten Dietrich Otto, der zusammen mit Ulrich Müther, der eine große Spanndecke, eine Hyparschalendecke entworfen hat und ausgeführt hat mit seinem Betrieb. Dann gab es einen Glockenturm, den hat ein Architekt der Industrieprojektierung gemacht, der dann da schon im Ruhestand war. Es haben sich so allerhand zusammengetan, um so eine Nische zu errichten. Und besonders hervorstrebend sind die Betonglasfenster aus Rot, Blau, Weiß von Christoph Grüger, einem der bedeutenden Glasmaler-Spezialisten der DDR. Der wohnte in Schönebeck an der Elbe. Das ist das erste Neubauprojekt innerhalb dieses Kirchenbauprogrammes, das seit den 70er Jahren lief, als Erich Honecker sehr pragmatisch damit umging, um endlich Geld zu bekommen. Es ist also ein Beispiel dafür, wie sich verschiedene Interessen in diesem Staat kreuzten, wie es zu einer Kirche mit staatlichem Segen kam. Das ist für mich ein Kirchenbau, der jede Reise wert ist.
Einmal Rostock, einmal Stralsund. Bin gespannt, Herr Sesselmann, was Sie für ein Beispiel haben.
Es gibt Typenbauten, also es sind Sonderbauten, Funktionsbauten. Das sind in erster Linie Kitas da drin aufgehoben. Und man erkennt diese Sonderbauten auch im städtischen Grundrissen. Und zwar sind es immer positioniert genau in der Mitte von Blockrandbebauung, von Quartieren. Und das sind es besondere Bauten, die kann man auch optisch gut erkennen. Man nennt sie entweder Kleeblatt-Kitas, kommt daher, weil es eigentlich aus vier Türmen besteht, die also miteinander verbunden sind. Oder es sind Doppel-H-Kitas, kommt einfach daher, dass es zwei Riegel sind und dazwischen sind zwei Verbinder da drin. Und diese Gebäude als Funktionsgebäude auch reproduzierbar. In Rostock gibt es 24 Stück davon, in Greifswald etwas weniger, aber die zogen sich eigentlich auch komplett durch die ganze Republik als seriell industriell vorgefertigte Gebäude. Und das Spannende war eigentlich auch für uns, dass wir also vor 20 Jahren eigentlich auch begonnen haben, diese Gebäude zu analysieren und zu sagen, wie ist denn deren Wiedernutzungswert? Da gab es eigentlich eine ganz spannende Ergebnis, dass eigentlich gerade die Kleeblatt-Kitas, weil das eigentlich sehr kompakte Gebäude sind, einen sehr guten Wiederverwendungswert haben. Also bis dahin, dass man in den Kitas sogar auch Hort und teilweise sogar auch Schulräume unterbekommen könnte. Also was einen hohen Stellenwert hat. Und die Doppel-H-Kitas schwierig sind in der Wiederverwendung, hat einfach was damit zu tun. Die haben sehr lange Flure und Erschließungsflächen. Und das sind Themen, die uns heute auch sehr intensiv umgehen. Wie entwickeln wir auch neue Gebäude, die nach Möglichkeit entweder schon eine Nachnutzung mitdenken oder eben auch so ein serielles Bauen da drin. Auch diese Gebäude wurden aus WBES 70 Elementen gefertigt, also eigentlich aus der Wohnungsproduktion wurden dann eben abgeleitet davon auch noch die Funktions- und Sonderbauten produziert.
Wenn wir von Gebäuden sprechen, die zwischen 1949 und 1990 in der DDR errichtet wurden, gibt es denn überhaupt den Begriff Architektur in der DDR, Herr Breuer?
Da bin ich fest überzeugt davon. Wenn in irgendeiner Weise mit Gestaltabsicht, Funktionsabsicht und Nutzungsabsicht ein Gebäude formiert wird, dann ist das ein Gestaltanspruch, der in Architektur sich ausdrückt. Ja? Das nehme ich für mich und für viele meiner Kollegen in Anspruch, dass wir bei all dem, was uns da nach der Wende so in die Schuhe geschoben werden sollte und tolle Aussagen, dass es da gar keine Architektur gab, das ist alles Humbug. Jeder, der in dieser Phase einen Stift in die Hand genommen hat oder etwas zusammengefügt hat, was nutzbar war und was eine Gestalt hatte, der hat sich um Architektur bemüht. Die gibt es natürlich mit unterschiedlichen Qualitäten und unterschiedlichen Ausdrucksformen. Da kann man sich streiten. Aber Architektur ist in jedem Fall in meinen Augen.
Ich habe vom Begriff der Ostmoderne gelesen. Was zeichnet die Ostmoderne aus, offenbar im Gegensatz zum Westen, Herr Kirchner?
Also da haben Sie auch schon etwas angesprochen, was ja unterschwellig klang bei der Frage eben, ob es überhaupt Architektur ist. Dieser Begriff Ostmoderne hat auch eine Art emanzipatorischen Charakter. Es gibt nämlich eine Moderne in der ehemaligen DDR. Und warum es anfangs so hieß, als ob es hier keine Architektur und keine Architekten gegeben hätte, war das, dass im Westen die gängige Form eines Architekten ein Freiberufler ist, der mal höchstens 5 Angestellte hat, dann hat er schon 4. Hingegen war in der DDR es üblich, in großen Kollektiven zu arbeiten. Und das ist etwas, was dem künstlerischen Individualismus, wo scheinbar es heißt, ja, wer in einem Kollektiv arbeitet, der kann ja kein Künstler sein. Diese Grundformation ist absolut falsch, wie Herr Breuer schon richtig gesagt hat. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass Kollektive kreativ sind. Es ist natürlich richtig, dass in der DDR der Versuch unternommen wurde, von oben alles durchzuregieren. Und Kollektive waren nicht deswegen gemacht worden, weil man irgendwie so freundschaftlich mit allen was machen wollte. Es war natürlich immer der Anspruch, dass auch Kollektive besser angeleitet werden können. Aber nach und nach wurden die freien Architekten in der DDR beseitigt. Es wurden einfach keine neuen Genehmigungen zugelassen. Der Architekt, der dieses Kulturhaus hier gebaut hat, in dem wir gerade sitzen, ist Erich Bentrup. Und der hatte noch eine Genehmigung in den 50er Jahren. Aber der Chef, der die Gesamtanlage des Dorfes Mestlin gemacht hat, der war schon in einem Kollektiv beschäftigt. Und das war Karl Friedrich Gillhoff. Und der ist auch genau eine Generation jünger als der ältere Bentrup. Der Herr Gillhoff hätte wahrscheinlich keine Genehmigung mehr für ein freies Büro gekriegt. Also das ist insofern die Frage von Kollektiv und Einzelarchitekt. Es gab auch unter kollektiven Künstlern.
Also wirklich bis 1953 gab es Privatzulassungen von Architekten, dann war das vorbei. Es wurde alles getan, um die Architekten in die Kombinate staatlichen Projektierungsbetriebe einzusortieren. Das ist im Wesentlichen auch gelungen, das kann man ja in einer Diktatur durchaus so festlegen. Deswegen haben wir, weil Sie vorhin meine Arbeit als Staatssekretär benannten, das war eine der ersten Aktivitäten, die wir also im Frühjahr 1990 schon gemacht haben, mit Minister Baumgartel, dass wir die Zulassung freiberuflicher Architekten und Ingenieure wieder zugelassen haben, als vorgezogene Maßnahme. Seitdem gibt es das wieder, ne? Auch im Osten.
Bei der Beschäftigung mit diesem Thema Architektur ist mir aufgefallen, Sie mögen mir widersprechen, Sie sind die Experten, es gibt ja nicht diese homogenen 40 Jahre, Klaus Hesselmann, sondern irgendwie steht ja jedes Jahrzehnt, und wenn Sie hatten bis 1953 gerade das gesagt, private Architekten, können wir die 4 Jahrzehnte der DDR architektonisch staffeln? Geht sowas?
Es gibt schon auch eine Staffelung, und zwar in der Systematik auch der Fertigung und Produktion. Und zwar gab es immer wieder Beschlüsse, wir müssen das Wohnungsproblem lösen und wir haben weniger Ressourcen zur Verfügung. Wir müssen die Dinger immer effizienter machen. Das WBS 70 war, korrigiert mich bitte, aber war das extremst effiziente System, reduziert aufs Wesentliche, um einfach Material sparend. Und ich glaube, darin liegt auch die Staffelung. Also in den 40 Jahren und bis zum Ende, es waren eigentlich immer mehr Hemmnisse und Schwierigkeiten. Wie soll denn die Dinge produziert, hergestellt? Und das heißt, die Kollektive, die da drin arbeiten, hatten eigentlich immer engere Leitplanken, um darin agieren zu können. Ich finde eben diesen Prozess so spannend, aus den Dingen heraus zu agieren, wo es eben doch die Verfügbarkeit immer reduzierter wird und immer weiter hinterfragt wird, sag mal, wie effizient und wie ökonomisch ist das eigentlich, was wir hier gerade tun? Diese Kontinuität finde ich spannend in den 40 Jahren Baugeschichte und Baukultur und Prozessgeschichte der ehemaligen DDR.
Herr Michael Breuer, Sie haben schon die Lange Straße in Rostock erwähnt, 50er Jahre, also viele kennen die Stalinallee, heute Karl-Marx-Allee. Aber in Rostock hatten wir auch so einen Prestigebau. Aber die gab es, glaube ich, eher nur in den 50er Jahren noch, oder?
Ja.
So am Anfang.
Parallel dazu wurde ja das Wohngebiet Reutershagen 1 auch noch traditionell gebaut. Ein Stein, ein Kalk, ein Bier. Und dort wurde deutlich, Rostock musste, um die Industrie der Stadt mit Arbeitskräften zu versorgen. Das war eben nun mal durch Festlegung der DDR-Regierung das neue Zentrum der See- und Hafenwirtschaft der DDR mit den entsprechenden Betrieben von der Schifffahrt über die Fischerei, über die Werften und so weiter. Wir mussten pro Jahr so zwischen 1800 und 2200 Wohnungen produzieren. Und da war natürlich der Weg zu einer industriellen Fertigung lag auf der Hand. Das kriegen Sie mit einer handwerklichen Mauerei, auch in der damaligen Zeit, und würde man heute nicht hinkriegen.
Wir diskutieren hier gerade sehr viel über Wohnungen und Industriebauten. Klaus Hesselmann, das war irgendwie der Schwerpunkt von Baugeschehen in der DDR. Auf die schönen Gebäude komme ich gleich noch, aber Wohnungsbau, Industriegebäude, das war's, oder nicht?
Nicht ganz. Die Frage, es hieße ja immer, wir lösen das Wohnungsproblem. Das war ja auch das Gegenstück gegenüber dem kapitalistischen Ausland zu sagen, wir bekommen das hin. Bei uns muss niemand auf der Straße, und war also ein großer Anspruch, das hinzukriegen. Insofern stand das Thema Wohnen ganz oben. Ich würde aber eben auch sagen, als nächstes kamen eigentlich die Funktionsgebäude, also die öffentlichen Gebäude wie Schulen und Kindergärten, aber eben auch die Versorgungszentren. Und auch die erleben Sie ja in jedem Quartiersgrundriss, das also in der Mitte dann eigentlich diese großen Versorgungszentren waren.
Eine Kaufhalle.
Eine Kaufhalle, ja. Richtig.
Also ein richtiger Supermarkt oder eine Einkaufspassage waren es ja eigentlich auch nicht. Also es war eine Kaufhalle.
Es war eine Kaufhalle, richtig. Und die haben aber auch ihren Wert. Also selbst heutzutage könnte man die auch gut umnutzen, um daraus wieder so einen kulturellen Mittelpunkt auch zu schaffen für die Quartiere. Industrieller Architektur und Bau. Also für meine Verhältnisse, wurde das eigentlich ganz hinten angestellt, und das waren dann doch eher Funktionsbauten, also was weniger mit seriellen Fertigungen zu tun hatte, sondern eigentlich eher, das war dann eher Stahl- und Industriebau und Hallenbau, und was dafür notwendig war. Denn da gibt es eigentlich nur noch aus den 50er und 60er Jahren maßgebende industrielle Architektur, wo man sagt, das ist ganz bewusst, aber eben noch massiv Stein auf Stein gemauert, weniger seriell hergestellt.
Wenn ich jetzt von Wohnung sprach, dann meinte ich natürlich dazu auch die Kaufhalle, die Schule, die Kita. Ja, ja. Aber wir sind ja denn bei den großen, früher haben wir Neubaugebiete gesagt, heute sind es die Plattenbaugebiete. Ich komme jetzt mal etwas, was Jörg Kirchner ja vorhin schon mal angerissen hat, eine Kirche. Deswegen so die schönen Gebäude. Wir haben ein Museum in der DDR, was neu errichtet wurde, zufälligerweise auch im Norden, in Rostock. Wir haben ganz wenige Kirchen. Also von diesen Schönsachen, die außerhalb eines Plattenbaugebietes entstanden sind oder zum Teil im Plattenbaugebiet, ist irgendwie wenig entstanden, Jörg Kirchner?
Das kann man so nicht sagen, dass es keine schönen Gebäude in der DDR gab. Es gab andere Bauaufgaben, die einen hohen Rang hatten. In der DDR waren es die Kulturhäuser. Dort in der DDR wurden keine Museen oder Theater gebaut. Fast keinen Neubau gibt es zum Beispiel aus dem Theaterbereich, sondern es waren Mehrzweckgebäude, die sowohl für Theater, für Kino und natürlich für politische Veranstaltungen gebaut wurden. Wir sind hier in einem solchen Repräsentationsbau. Ansonsten wollte ich noch sagen, die Formen des industriellen Bauens in der DDR haben sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt verstärkt. Während in den 50er Jahren eine Massivbauweise in sehr traditionalistischer Weise gemacht wurde, wie sie schon in den 30er und in den 20er Jahren waren, kamen dann in den 60er Jahren sehr innovative Bauten, die ingenieurhaft supermodern waren. Während die letzten 20 Jahre, erst da kam es zu einem sehr verstärkten Wohnungsbau. Der Wohnungsbau war in den ersten 20 Jahren, man kann es nicht anders sagen, stark vernachlässigt worden. Erst unter Erich Honecker wurde eine ganz neue Richtung ausgewiesen. Und das Instrument, mit dem er das versucht hat, war WBS 70. Und der erste WBS 70-Block, der gebaut worden ist und der 1973 fertig wurde, der steht in Neubrandenburg in der Oststadt. Auch ein riesiges Wohngebiet, in dem nicht ganz die Hälfte, aber fast die Hälfte der Bewohner in Neubrandenburg leben sollte.
Ich möchte aber trotzdem natürlich erwähnen, wir haben jetzt viel über Wohnungsbauprogramme gesprochen und dass jeder eine Wohnung bekommt. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch erwähnen, ich bin jetzt Schweriner, Innenstädte verfielen. Man hat Plattenbaugebiete errichtet und man hat sich um die alte Struktur nicht gekümmert. Also wenn ich in Schwerin sehe, am Ende der Deutschen Demokratischen Republik lebte jeder zweite Schweriner auf dem großen Dreisch und die Innenstadt war größtenteils verfallen. Das gilt auch für viele andere Städte in der damaligen DDR. Also ja, neue Wohnungen wurden gebaut, aber die Substanz wurde leider ja nun auch nicht unbedingt an jeder Stelle erhalten. Ich komme, Klaus Hesselmann, auf einen ganz anderen möglicherweise Aspekt hinzu. Ich habe mich mal vor einigen Jahren damit beschäftigt, Ende der 60er Jahre gab es die Idee, sozialistische Städte komplett zu bauen. In Schwerin gab es einen Wettbewerb, einen städtebaulichen Ideenwettbewerb. Es waren Hochhäuser geplant, die höher als der Schweriner Dom sein sollten. Es sollten, glaube ich, nur 12 oder 16 Gebäude stehen bleiben. Es scheiterte letztlich am Geld. Waren das spannende Ideen oder war das Größenwahnsinn?
Auf jeden Fall spannende Ideen. Und vielleicht war der Maßstab nicht der richtige. Wir sitzen hier auch in einem Modellvorhaben, in einem Modelldorf. Auch das ist ja so konzipiert, dass man selbst mit der Landwirtschaft experimentiert da drin. Wie weit könnte man sich auch selber versorgen? Wie weit kann man hier leben? Wie weit braucht man Kultur zum Arbeiten? Also Arbeiten, Kultur. Nebenan ist die Grundschule. Was braucht man eigentlich an Sozialeinrichtungen hier drin? Und das sind eigentlich die Themen, das sollte man auf jeden Fall immer versuchen. Wie sieht eigentlich ein Modellquartier aus? Wie sieht eine Modellsiedlung aus? Wie sieht eine Modellstadt aus? Je größer ich das mache, umso theoretischer und vielleicht auch umso fragwürdiger wird es. Es gibt nicht die Modellstadt, wo wir alle der Meinung sind und sagen, toll, genau da, das brauchen wir, da werden wir glücklich.
Eisenhüttenstadt, oder?
Bitte?
Eisenhüttenstadt?
Ja, vielleicht. Das ist eine reine Neustadt. Ja, ja. Halle Neustadt. Und da würde ich einfach denken, es ist immer wieder spannend, nicht mit Konzepten herzukommen, flächendeckend für alle, sondern sich genau den Ort anzugucken, genau die Bewohnerschaft anzuschauen und mit denen gemeinsam dann dieses Modell zu entwickeln. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Risiko da drin, wenn ich eben alles am Reißbrett und auch zentralisiert kreiere, bleibt natürlich auch das Risiko da drin, es könnte nicht für jeden funktionieren.
Es gibt den DEFA-Film Die Architekten von 1990. Er zeigt, wie Architekten im Sozialismus scheitern. Michael Breuer, Sie waren zu DDR-Zeiten viele Jahrzehnte Architekt und Städtebauer. An welchen Grenzen sind Sie damals gestoßen? Grenzen des Geldes oder der politischen Vorgabe?
Weil Sie diese Zeit Ende der 60er Jahre gerade anrissen, die ich ja nur miterlebt habe. Was da vorgegeben war für die Zentren der Bezirkshauptstädte, ja, einen echten Sprung in der Stadterscheinung zu organisieren mit den von Hermann Henselmann kreierten sogenannten semantischen Zeichen, wo wir in Rostock ein Segelhaus bauen sollten. Ja. Und in Leipzig steht das Buch und in Jena steht das Fernrohr. Einige haben es ja zu Ende gebaut, wir in Rostock nicht. Aber das war eine Phase, da war das international. Wenn Sie da vergleichbare Städte in Frankreich oder in Schweden oder so sich angucken, da war das üblich, so sich zum Ausdruck zu bringen. Das war gar nicht sozialistisch, das war eigentlich kapitalistisch. Ausnutzung von Grund und Boden und Fläche und möglichst intensive Geschichte. Ich meine, das stellte sich dann sehr schnell heraus, dass das nicht durchzustehen ist finanziell und dann wurde es beendet mit der 25. Staatsratstagung und damals Willi Stoff. Und dann haben wir wieder uns auf das normale Maß beschränkt.
Ich komme trotzdem noch um meine Frage zurück, die Sie mir leider nicht beantwortet haben, zu dem DEFA-Film Die Architekten. Die Grenzen, Grenzen des Geldes oder Grenzen der politischen Vorgaben?
Einsicht in die Notwendigkeit.
Jörg Kirchner. Sie kommen aus der alten Bundesrepublik, sind aber seit mehreren Jahrzehnten hier in Mecklenburg-Vorpommern, arbeiten im Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. Hat sich die Architektur in der DDR zu jener in der Bundesrepublik in der damaligen Zeit unterschieden? Und wenn ja, wie?
Natürlich hat sie sich stark unterschieden, weil die ökonomischen Grundlagen, um es mal so zu sagen, gänzlich anders waren. Es waren staatliche, nicht nur staatliche Entwurfsbüros, es waren staatliche Baubetriebe, es waren sogar Wohnungsbaukombinate, die einige tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassten. Es gab im positiven Sinne Wohngebiete wurden gebaut und es wurde immer komplexhaft mitgedacht, dass es auch einen öffentlichen Nahverkehr gibt. Da wurde kein Wohngebiet gebaut, einfach mitten auf die Wiese. Und dann fehlte der öffentliche Nahverkehr. Das sind die positiven Seiten. Die negativen Seiten sind die der mangelnden Individualität. Das kann man schon so sagen. Große Unterschiede sind aber auch immer wieder, dass man auch immer wieder neu drauf guckt. Nicht nur die politischen Vorgaben haben die Architektur gebildet, sondern eben manchmal auch die Nischen. Und das ist das, was immer wieder spannend ist, finde ich, dass man darauf gucken kann, wie arbeiten Menschen unter Zwängen, wie kommt es zu anderen Ergebnissen. Der jüngste Eintrag in die Denkmalliste in Rostock ist eine Radrennbahn. Und diese Radrennbahn, die wurde 1986 fertig gebaut, aber sie ist ein Schwarzbau. Sie ist nicht genehmigt worden über die normalen Regularien. Sie kam nicht über den Plan. Jenseits des Planes haben engagierte Leute immer knapp am Rande der Legalität sich Baustoffe besorgt, Kapazitäten besorgt und haben diese Radrennbahn, in der dann Jan Ulrich und André Greipel trainiert haben.
Ich wollte es gerade sagen, wenn Sie es erwähnt hätten, hätte ich es jetzt erwähnt.
Und haben eine hochkomplizierte Rennbahn gebaut mit 38 Grad Winkel. Und da haben Leute einfach zusammengearbeitet, die versucht haben, am Plan vorbei das zu bewerkstelligen. Und das ist eine beeindruckende Sache, dass sowas auch möglich ist.
Hätten wir diesen Schwarzbau nicht gehabt, hätten wir keinen deutschen Tour de France-Sieger.
Ja, ob man das so weit sagen kann, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist auch immer wieder die Sichtweise, dass man auf einmal jetzt auf solche Sachen guckt, die ja jetzt auch in die Jahre kommen. Die sind jetzt auch 40 Jahre alt, diese Sachen. Die waren eben kurz nach der Wende, war das noch eine Sache, die ist gerade mal frisch fertig geworden.
Ja, aus meiner Erinnerung spielt der subjektive Faktor auch in der DDR eine wesentliche Rolle. Dass man Zusammenarbeit und bewusstes Agieren praktiziert. Der Kurt Welke, der die Radrennbahn gemacht hat, der mit Uli Müther, der ihm die Technik zur Verfügung gestellt hat, um diese Dinge zu torquettieren mit seiner Technik und so weiter. Das sind eben Dinge, auch das war möglich, wenn man sich engagierte.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, es zeigt sich immer mehr, dass die Nischen und das Agieren unterhalb oder neben dem Plan auch fast eine Grundvoraussetzung war, dass der Laden überhaupt noch lief. Es ist immer wieder zu erkennen, dass es eben nicht nur top-down regiert wurde, sondern es gab immer wieder widerstrebende Möglichkeiten, sich zu engagieren, sich einzubringen. Das lässt natürlich nichts von der Tatsache, dass es sich um eine diktatorische Grundformation handelt. Darüber sind wir uns ja nach wie vor einig. Natürlich. Aber man kann auch nicht sagen, es war die Gänze davon ausgefüllt und es gab kein Leben ohne das. Es ist eine differenzierte Betrachtung, ist auch hier nötig.
Klaus Essermann. Und vielleicht da auch ergänzend, also was ich wertschätze, erlebt zu haben, also dann auch noch mit jungen Jahren, also nicht als berufstätiger Architekt, aber dieses Gefühl spielt eigentlich keine Rolle, wer Grundbesitz hat. Ja, die Innenstädte verfielen, das wollte niemand haben. Undenkbar heutzutage zu sagen, also wie mit Grund und Boden und wie mit Gebäuden umgegangen, auch wie spekulativ damit umgegangen wird. Jetzt ist aber die spannende Stelle, das auch erlebt zu haben, Zeiten, wo das überhaupt keine Rolle spielte. Also wo dieses Thema Grund und Boden ein sehr gesellschaftlich getragenes Thema war. Und das jetzt aus meiner Sicht eben auch nochmal zurück, also finde ich das einen hohen Wert, das auch mitbekommen und erlebt zu haben, dass es sowas auch möglich ist. Wir erleben ja auch andersrum, was es eben ausmacht, wenn man also spekulativ mit diesen Dingen umgeht und wie wenig man auch über solche Dinge über Optionen und Alternativen nachdenkt, als wäre das wirklich ein Naturgesetz, dass das so sein müsse, dass Grund und Boden in wenigen Hände gehört. Ich will das auch nicht verteidigen, also dass man zentralistisch und diktatorisch über diese Dinge bestimmt hat, aber nur diese Frage, was wäre, wenn man es auch hätte anders definieren können, spannend an dieser Stelle.
Herr Kirchner, Sie haben den Schwarzbau, die Radrennbahn erwähnt. Wir haben 31.116 Gebäude unter Denkmalschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und aus der DDR-Zeit haben es rund 650 Bauwerke auf die Liste des Denkmalschutzes geschafft. Ist das viel? Ist das wenig? Ist das normal, diese Zahl? Ich habe keine Ahnung. Erklären Sie uns das vielleicht ein bisschen. Auch erst, weil die DDR erst 35 Jahre zurück ist. Werden das mit den Jahren noch mehr oder keine Ahnung?
Auf jeden Fall ist es erstmal so, dass Positionen auf der Denkmalliste dann sind, wenn man sich ganz klar ist, um welchen Wert es sich handelt. Und der ist natürlich, je länger eine Epoche zurückliegt, ist sie eindeutig. Wenn Sie mittelalterliche Kirchen haben, womit wir hier in Mecklenburg-Vorpommern stark gesegnet sind, jede mittelalterliche Kirche ist ein Denkmal. Und meines Erachtens zu Recht. Wenn etwas über 500 Jahre alt ist und sich in seiner Form weitgehend erhalten hat, ist es eindeutig ein Denkmal. Und außerdem haben wir ca. 1000 Schlösser, die sind auch auf der Liste. Es ist ein großer Teil an Denkmalen, es sind Parks, es sind Wehrmauern, es sind Stadtmauern, es sind Rathäuser, es ist eine große Menge. Und wir müssen einfach auch sehen, ein gewisser Konsens ist einfach auch nötig, damit Objekte auf die Denkmalliste kommen. Und das ist nicht nur, wenn irgendein Fachmann das sagt. Und die Forschung war bisher immer noch am Anfang. Am Anfang in den 90er Jahren hieß es eigentlich nur, das sind Machwerke der SED und sowas wollen wir eigentlich überhaupt nicht erhalten. Das soll eher weg, je früher, desto besser. Und das hat sich grundlegend geändert. Nach und nach werden es immer mehr, aber nichtsdestotrotz, es kommen nur die wichtigsten Sachen auf die Listen.
Nochmal kurz nachgefragt, 650, ist das viel wenig? Ist das normal, auch mit anderen Bundesländern im Osten zu vergleichen?
Ich würde sagen, da sind wir ungefähr im Schnitt.
Im Schnitt, denke ich auch.
Es kommen natürlich immer noch Objekte hinzu, die in Denkmalbereichen sind. In Rostock zum Beispiel ist die gesamte Innenstadt ein Denkmalbereich. Genau. Und dort sind auch noch sehr viele Objekte.
Zeitschichten drin.
Sehr viele Zeitschichten. Man kann es manchmal nicht so genau voneinander scheiden, weil auch immer wieder wird ja an den Gebäuden herumgebaut. Und die DDR hat dann auch Erweiterungen gemacht, zum Beispiel am Rathaus. An einem mittelalterlichen Rathaus gab es die letzte Scheibe dann auch noch in DDR-Zeiten.
Michael Breuer, Sie haben zu DDR-Zeiten schon gearbeitet. Sie haben die Erfahrungen, die Sie in der Wendezeit oder im letzten Jahr der DDR erlebt haben und bis zur Gegenwart heute. Betrachten, bewerten wir heute im Jahr 2025 Gebäude aus der DDR-Zeit anders als beispielsweise um die Jahrtausendwende, also vor 25 Jahren?
Na, zumindest wir als Fachleute betrachten sie nicht anders als damals. Aber es war natürlich, wie Herr Kirchner schon sagte, nach der Wende, alles, was der Sozialismus produziert hatte, war ja nichts wert. Es war aber voll in Nutzung. Und es galt alles, das auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit stabil zu halten. Wenn wir auch Verluste haben, Mythos, Ahornblatt in Berlin, solche Dinge sind benannt worden. Andererseits hat dieses Menetegel dazu geführt, dass seitdem kein Mensch mehr sich traut, einen Mythobau zu gefährden. Also Mythos ist nun schon mal eine Inkunabel geworden. In Rostock merken wir so, dass besondere Giebelgestaltungen, die in Rostock mit Klinker in plastischer oder in plakativer Form gemacht worden sind, immer mehr an Bedeutung gewinnen und schrittweise auf die Denkmalliste kommen. Ja. Solche Bewusstseinsbildung, die muss man zulassen. Und ich würde also immer wieder davor warnen, aus solchen Dingen ein Ranking zu machen, eine statistische Größe. Das wird sich allmählich und in Ruhe und Punkt für Punkt, wenn die Wertstellung erkannt wird, auch auf die Denkmalliste finden.
Klaus Hesselmann. Wir hatten auch gerade als aktive Planer und wenn man eben versucht, auch ein WBS 70 Gebäude umzubauen und darin Korrekturen, auch versucht zu sagen, stellt euch mal vor, das wäre unter Denkmalschutz und man müsste auch so umgehen mit der Konstruktion, denn die Konstruktion selbst ist auch wie eine hochsensible Diva. Die Platten sind so effektiv, man kann nicht ohne weiteres da Löcher reinschneiden oder eben die Bewährung verletzen, weil dann ist das System gestört da drin. Und dieses Umdenken, auch selbst in der jüngeren Generation, war spannend. Diese Plattenkonstruktion wird irgendwann zum Einzeldenkmal oder eben zur schützenswerten Konstruktion. Wie wird man damit umgehen, um nicht komplett die Konstruktion zu vernachlässigen oder sie zu zerstören? Und dieses Gefühl, ein Stück aufzubauen, und ja, gebe ich eben auch recht, da fehlt natürlich komplett die gesellschaftliche Akzeptanz für dieses Material, für diese Konstruktion. Die ist da einfach noch nicht da.
Der Name Ulrich Müther ist schon gefallen. Wir haben im heutigen Mecklenburg-Vorpommern in den drei damaligen Nordbezirken zwei Ingenieure, finde ich, die mit Gebäuden auf sich aufmerksam gemacht haben. Einmal der Binzer Ulrich Müther, Stichwort Hyparschale, und der Beutzenburger Helmut Oth, Stichwort Raumerweiterungshalle. Beide Ingenieure im Norden, das mag Zufall sein. Trotzdem die Frage, vielleicht an Klaus Sesselmann zunächst, der ursprünglich aus Thüringen kam. Gab es im Norden der DDR architektonisch gesehen Einflüsse, die es beispielsweise beispielsweise in Thüringen und Sachsen nicht gab? Also was typisch Norddeutsches?
Ich glaube, es ist tatsächlich der Versuch der Anpassung, was wir auch eingangs schon beschrieben haben, dass man versucht, eine Materialität auf die vorgefertigten Fassaden, zum Beispiel den Klinker auf die Fassaden zu bringen. Das findet man so in Mitteldeutschland, in Thüringen findet man das so nicht. Da herrscht komplett das Thema, also dass es eine Waschbetonfassade ist. Aber das würde ich, glaube ich, so an dieser Stelle als norddeutsche Spezialität und genau das, dass es eben doch Kollektive gab, die versucht haben, wir müssten ein bisschen Regionalität in diese industrielle Fertigung bekommen. Das wäre für mich, glaube ich, so ein prägendes Beispiel.
Michael Breuer, Sie haben die Backsteingotik eingangs schon erwähnt. Und Mecklenburg-Vorpommern hat nicht nur die Backsteingotik, sondern eben auch die Hyparschale. Und ich habe schon von vielen Experten gehört, wenn man allein sich diesen Rettungsturm in Binz anschaut, das ist ein Unikat. Das gibt es nur dort. Aus Ihrer Sicht, wirbt das Land Mecklenburg-Vorpommern zu wenig mit seiner Architektur?
Also inzwischen nicht mehr. Die Dinge von Uli Mütter sind sogar international inzwischen bekannt. Ja. Das sind Inkunabeln. Da wird keiner dran rütteln. Die sind auch wunderbar dokumentiert in Büchern. Schwinge in Beton kann ich jedem empfehlen, da hineinzuschauen. Und da sieht er auch, was noch nicht von Mütter saniert ist. Ich weiß, dass die sächsische Landesdenkmalpflege daran arbeitet, bei Oschatz an einer Bundesstraße eine Raststätte und Station endlich, das ist das einzige Mütterdenkmal in Sachsen, ja, jetzt das sanieren wollen. Ja. Und was in Magdeburg passiert ist und so weiter, es gibt viele schöne Beispiele.
Neubrandenburg hat es auch
Neubrandenburg,
geschafft. Ja. Jörg Kirchner, ich habe ihn kurz erwähnt, Ulrich Both mit der Raumerweiterungshalle. Das ist jetzt kein Gebäude, was so feststeht an einem Platz. Steht die Raumerweiterungshalle möglicherweise auch schon unter Denkmalschutz? Ich weiß, dass es eine in Stralsund gibt, war einem Hostel aufgestellt.
Das ist richtig, ja. Ja. Und das ist natürlich auch ein ganz toller Ort. Dieses Hostel nutzt die gerade. Wir sind im Moment im Verfahren, das zu prüfen. Es ist eigentlich klar, dass etwas unter Schutz kommt. Wir müssen nur ganz genau auch argumentieren immer, warum ein solches Objekt und nicht das andere. Und deswegen bin ich schon seit einem halben Jahr jetzt ganz genau unterwegs und auch wirklich alle aufzuschreiben, die es gibt. Es gibt natürlich noch viele. Es ist so, dass die meisten allerdings nicht mehr da sind, wo sie mal hingehört haben. Und insofern, die Raumerweiterungshalle ist ein Beispiel für eine seltene Art der Architektur, nämlich die mobile Architektur. Ja. Das Besondere an den Dingern war nämlich, dass sie extra so konstruiert wurden, dass sie auf einen LKW hinten genau raufpassten und dass man sie dann wieder abstellen konnte. Und zwar an Orten, wo sie meistens kurzfristig zu nutzen waren und wo es nämlich auch innerhalb des DDR-Versorgungssystems Engpässe gegeben hat, auf Ferienlagern.
Bungalow, nur das war nur zweiteilig zum Auszuschieben. Genau. Wunderbar, sieht toll aus heutzutage.
Genau.
Auf und Rügen, glaube ich, gibt es auch noch eine Raumerweiterungshalle auf dem einen Zeltplatz.
Genau, auf einem Zeltplatz im Norden von Rügen. Es gibt ziemlich viele und wenn man lange genug guckt, findet man eine ganze Menge. Und deswegen muss man auch, wir können ja nicht alle Raumerweiterungshallen unter Denkmalschutz stellen, aber sie sind eben von einer hohen Qualität. Ich wollte noch sagen, was das ausmacht, warum sie gerade im Norden wahrscheinlich entstanden sind. Das hat eher was damit zu tun. Das war ja in Beutzenburg und diese Firma war vorher im maritimen Bereich tätig. Und maritime Leute und die Werft betrieben haben. Die waren immer wieder pfiffige Ingenieure, wenn es dann keine Schiffe zu bauen gab. So wurden in Wolgast zum Beispiel, als der Schiffbau dort stagnierte, hat man dort Fertighäuser gebaut in Wolgast aus Holz Anfang des 20. Jahrhunderts. Herr Both war offensichtlich und sein Nachfolger, sein Sohn dann auch, die haben Ingenieurleistungen gemacht, die einfach am Zahn der Zeit war. Insofern Innovationskraft ist schon was Tolles und es ist wieder ein Beispiel dafür, dass es eben nicht alles von oben nach unten ging. Das war eben auch eine der Ausnahmebetriebe, die bis zuletzt noch lange Zeit im Familienbetrieb waren. Dann wurden sie auch in den Kreislauf eingebaut, aber dann konnten die, so wie Mütter selber, der wurde nachher ja auch ein volkseigener Betrieb, aber dort auch in Beutzenburg.
Also Helmut Both, ich hatte mit ihm das Glück, noch eine Sendung zu machen, hat mir erzählt, ursprünglich war die Idee dieser Raumerweiterungshalle, die ja nachher dann zu Kaufhallen wurden, wo zwei zusammengestellt wurden, die erste war für den Tagebau geplant, damit von Tagebau zu Tagebau das für die Arbeiter weiterging. Das war die ursprüngliche Idee mal und die blieben dann stehen und manche stehen bis heute noch. Wir kommen zum Schluss zur Sendung. 35 Jahre deutsche Einheit, seit 35 Jahren gibt es die DDR nicht mehr. An Sie alle drei zum Schluss die Frage, was bleibt vom Bauerbe der DDR, Klaus Esselmann?
Ich würde es gerne einmal als den spannenden Prozess bezeichnen. Ich würde es also weniger an dem gebauten Objekt festmachen, sondern wie kommt man zu Lösungen, wie kommt man zu Ergebnissen, gerade in Zeiten, wo also nicht alles verfügbar ist und nicht alles sofort akzeptierbar ist. Und das wäre meine Hoffnung oder eben auch meine Empfehlung zu sagen, sich das eben auch nochmal genau anzuschauen und das gerne auch in die Zukunft zu transportieren und sagen, da steckt ganz viel drin, zu sagen, wie kommen wir zu den Ergebnissen, wie verhandeln wir die auch und wie kreativ können wir eigentlich da drin sein, dass die Lösungen gut wären. Das wäre so mein Resümee aus dieser Zeit, aus dieser Erfahrung heraus, das zu transportieren in eine Jetztzeit.
Ja, Kirchner, wie würden Sie die Frage beantworten? Was bleibt vom Bauerbe, vom Architekturerbe der DDR?
Ich glaube, es bleiben städtebaulich und architektonisch Visionen davon, wie gesellschaftlich Raum gegeben werden kann. Im Einzelfall, wie in einem Kulturhaus, unterschiedlichste Funktionen miteinander zusammenkommen und in Wohngebieten, wie versucht wird, etwas komplexhaft zu planen und den Ansprüchen gerecht zu werden. Und es zeigt die guten Seiten davon auf und es zeigt natürlich auch die Beschränkungen auf, die so ein System mit sich bringt. Also es ist Licht und Schatten, aber es ist in großen Teilen, in wichtigen Einzelteilen bewahrenswert.
Michael Breuer, Sie bitte noch.
Als ich am 15. Januar 1990 meinen Job als Staatssekretär für Raumordnung, Städtebau und Architektur in dem Ministerium von Minister Baumgärtel und in der Regierung Motrow antrat, waren am nächsten Tag mein Vorzimmer voll von Journalisten aus West-Berlin. Die einheitliche Frage, die mir gestellt wurde, jetzt wären doch nun endlich die ganzen Arbeiterschließfächer, so wurde das apostrophiert, verschwinden. Da konnte ich nur antworten, wenn wir 2,3 Millionen Wohnungen als Ersatz dafür gebaut haben, können wir drüber reden. Aber so lange wird es ein Weilchen dauern. Ja? Und so sind wir ja noch heute. Rostock wäre nicht Rostock, wenn ich die 7 Stadterweiterungsgebiete, die in dieser DDR-Zeit gebaut wurden, auch heute noch funktionieren, effizient sind, genutzt werden und gebraucht werden. Und das dürfte für Schwerin genauso so. Natürlich sind da überall Anfechtungen, gibt es Diskussionen und gibt es soziale Probleme, nicht zu knapp. Ja. Andererseits sind überall Nachrüstungen passiert, die das also wirklich gefügig machen für die Bevölkerung. Ich nehme mal nur Lüttenklein. Da haben wir 30 Jahre geschafft, den Kernreifen freizuhalten. Immer wieder kamen irgendwelche Leute und sagten, da passen noch 700 Wohnungen hin. Machen wir doch. Ne? Nee, wir haben es bis zum Ende der DDR gehalten. Heute ist es das Zentrum. Wir haben die Achsen durch die Wohngebiete gehalten, wo die Straßenbahn reingelegt werden konnte. Also wo Planung sinnvoll und effizient im Sinne der Bewohner geleistet werden konnte, dort hat es auch Bestand. Und das bleibt.
Kultur und Tour hieß es heute Abend hier im Kulturhaus Mestlin. Es ging um Architektur, um Gebäude, die in der DDR erbaut wurden, die größtenteils heute noch stehen. Meine Gäste waren Michael Breuer, Architekt und Städtebauer aus Rostock, Klaus Sesselmann, Vorsitzender des Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern vom Bund Deutscher Architekten und Architektinnen, auch aus Rostock, und Jörg Kirchner aus Schwerin vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern. Schön, dass Sie da waren.
Gerne. Danke.
Vielen Dank. Einen schönen Abend mit NDR1 Radio MV wünscht Axel Seitz.